Deutschlandfunk Kontrovers.
Mit Christoph Heinemann, guten Morgen. Ich begrüße Sie zu Kontrovers. Heuchelei, Verfassungsbruch, Verleumdung. In der ersten Haushaltsdebatte des neuen Bundestages ging es in der vergangenen Woche hoch her. Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP will für Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung 60 Milliarden Euro umschichten, die wegen der Corona-Krise 2021 als Kredite genehmigt waren, aber nicht aufgenommen wurden. Die sollen in einem Klima- und Transformationsfonds auf die hohe Kante gelegt werden, damit sie nicht verfallen, sondern auch in den kommenden Jahren noch nutzbar sind. Die Unionsfraktion will den Haushalt vom Bundesverfassungsgericht prüfen lassen, auch der Wissenschaftliche Beirat des Stabilitätsrates und der Bund der Steuerzahler sehen erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken. Abgesehen davon, Schulden von heute können Steuererhöhungen von morgen sein. Und Belastungen gibt es gegenwärtig zur Genüge. Die Inflation ist so hoch wie zuletzt Anfang der 90er Jahre. Für gespartes Geld gibt es keine Zinsen. Der französische Staatspräsident und nicht nur er möchte die Stabilitätskriterien für den Euro aufweichen. Und die Ampelkoalition weicht der Antwort auf die Frage aus, ob sie gemeinsame europäische Schulden befürwortet, zugunsten der Länder mit schlechtem haushaltspolitischen Ruf und zulasten unter anderem der deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Schuldenpolitik, Niedrigzinsen und Inflation. Welche Belastungen erwarten die Bürgerinnen und Bürger? Fragen wir heute früh bis 10.30 Uhr, bis 11.30 Uhr genau gesagt. Und wir bitten Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, sich zu melden. Unsere europaweit kostenlose Telefonnummer lautet 00 800 44 64 44 64. Sie können uns auch per WhatsApp erreichen, uns eine Sprach- oder eine Textnachricht schicken. Die Nummer 01 73 56 90 322. Diese Nummer wiederhole ich gleich noch einmal und unsere Mailadresse kontrovers@deutschlandfunk.de. Auf diesen drei Wegen können Sie an dieser Sendung teilnehmen. Und Hörerinnen und Hörer haben sich bereits zu Wort gemeldet.
Guten Morgen, Schulz hier. Durch die Inflationspolitik und die Nullzinspolitik wird die untere Hälfte der Einkommensempfänger geradezu enteignet.
Das ist Hubert Hirsemann aus Leipzig. Früher haben wir bei diesen hohen Inflationswerten Zinsen gehabt mit Zinsfüßen, die scheinbar heute undenkbar sind. Oder wird es überhaupt nie wieder Zinsen geben?
Die Entwicklung hin zur Inflation waren für volkswirtschaftlich auf dem Boden der Realität denkende Leute abzusehen. Für Vertreter dieser sogenannten Modern Monetary Theory jedoch nicht. Es war völlig unglaubwürdig, dass mit der Niedrigzinspolitik den Unternehmens- und Staatsanleihen, die inflationär ausgeteilt wurden, der Gütermarkt auf Dauer verschont bleiben würde. Deshalb wird es auf kurz oder lang zu einer Währungsreform kommen müssen.
Guten Morgen, Brauer, Berlin. Im Niedrigrentensektor und im Billigrentenmilieu lebe ich nun schon seit Jahren. Das Thema Benzin, da ich kein Auto besitze, ist für mich kein Thema. Aber die steigenden Lebensmittel- und Dienstleistungspreise schnüren mir die Luft ab. Ich erwarte von der Bundesregierung glasklare Antworten und messerscharfe Maßnahmen gegen die Preistreiberei.
Und letzteres deckt sich mit einer Mail von K.H. Kiekhöfer. Von der neuen Regierung kann man leider für die sozial Schwachen wenig erwarten, schreibt er uns. Die Zinspolitik ändert sich nicht, die Inflation steigt über 5%, Steuern und Abgaben, zum Beispiel Benzin und Gas, sollen weiter steigen. Wolfgang Daub hat uns geschrieben, zahlreiche Gemeinden drehen bereits kräftig an den Gebühren. Hunde sowie Grundsteuer wie auch das Parken werden wohl überall teurer. An die Erhöhung der Gewerbesteuer wagen sich angesichts der unsicheren Zukunft der Wirtschaft aber noch viele Kommunen nicht heran. Gleichzeitig werden die Sparer enteignet. Und eine WhatsApp hat uns erreicht: Ich rechne mit drastisch hohen Abgaben und einer dauerhaft hohen Inflation. Anders sind die hohen Ausgaben des Staates und die Folgen von Fehlentscheidungen der letzten 10 Jahre nicht zu bezahlen. Apropos WhatsApp, nochmal unsere WhatsApp-Nummer. Das ist die 01 73 56 90 322. Ich begrüße unsere Gesprächspartner Frank Schäffler, FDP, Mitglied des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages, Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion für Finanztechnologie und Blockchain. Letzteres ist sehr, 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 sehr vereinfacht ausgedrückt. Geht es da um Datensätze, die zum Beispiel für Kryptowährungen wie Bitcoin genutzt werden. Frank Schäffler ist Jahrgang 1968, hat Betriebswirtschaftslehre studiert, ein erfahrener Parlamentarier mit Unterbrechungen seit 2005 im Deutschen Bundestag. Sebastian Schäfer, Bündnis 90 Die Grünen, Mitglied des Haushalts- und des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages, Wahlkreis Esslingen in Baden-Württemberg. Ich habe übrigens noch vergessen zu erwähnen, dass Frank Schäfflers Wahlkreis Minden-Lübbecke in Nordrhein-Westfalen ist. Zurück zu Sebastian Schäfer. Wahlkreis Esslingen in Baden-Württemberg, Jahrgang 1979, Wirtschaftswissenschaftler von Ausbildung her. Yannick Buri, CDU, stellvertretendes Mitglied im Finanz- und im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, Wahlkreis Emmendingen-Lahr in Baden-Württemberg, den er übrigens mit dem Direktmandat geholt hat. Jahrgang 1990, hat Volkswirtschaftslehre studiert. Sebastian Schäfer und Yannick Buri sind erstmals Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Ihnen und allen anderen Neuen viel Erfolg und hoffentlich auch viel Spaß bei der Arbeit. Und auf geht's, Herr Buri. Die Union kritisiert ja Christian Lindners Nachtragshaushalt. Was spricht dagegen, Geld, das nicht genutzt wurde, für den Klimaschutz auszugeben?
Naja, Sie haben es eingangs ja schon erwähnt. Die Ampel verwendet hier 60 Milliarden Euro Kreditermächtigungen, die der Bundestag für Corona-Hilfen bewilligt hat, und verwendet die am Ende des Tages, um die Vorhaben des Koalitionsvertrages zu finanzieren. Und dafür ist das Geld nicht gedacht gewesen. Dafür ist gleichzeitig auch die Ausnahmeregel der Schuldenbremse nicht gedacht, die jetzt hier ausgenutzt werden soll, um sich eben zu verschulden, um Geld dann damit in den EKF, sozusagen einen Nebenhaushalt, zu schieben. Und das ist am Ende halt nichts anderes als ein Haushaltstrick, um die Schuldenbremse zu umgehen und das fehlende Finanztableau des Koalitionsvertrags zu verschieben.
Herr Buri, das ist ja interessant vor dem Hintergrund des Haushaltes 2020. Damals hatte die alte Bundesregierung aus Union, also mit der CDU und der SPD, 27 Milliarden Euro umgeschichtet. Damit wurden die Rücklagen des Energie- und Klimafonds aufgestockt. Damals hat übrigens die FDP protestiert. Also das Umetikettieren von Steuermilliarden ist doch nichts Neues.
Nee, es ist in der Sache schon ein Unterschied, weil der zweite Nachtragshaushalt, in dem es im Sommer ging, klar darauf ausgerichtet war, die Corona-Folgen abzufedern und eben ein Teil des Nachtragshaushaltes dann in Maßnahmen des Energie- und Klimafonds gesteckt wurde. Was jetzt stattfindet, ist, dass einziger Zweck des Nachtragshaushaltes es ist, durch diese EKF-Operation Geld für die Zukunft zu bunkern. Und das ist eine kreditfinanzierte Rücklagenbildung in einem bislang ungekannten Ausmaß, noch dazu für einen unabsehbaren Zeitraum.
Ist das nicht ein Sturm im Wasserglas?
Nee, ich glaube, es ist nicht ein Sturm im Wasserglas, weil es ein zeitlich unbefristetes Umgehen der Schuldenbremse ist, um was es hier geht, und damit natürlich in letzter Konsequenz auch ein Angriff auf die Schuldenbremse.
Frank Schäffler, Frage an den FDP-Politiker, an den Liberalen. Warum gibt Lindner das Geld nicht den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern zurück?
Das machen wir ja auch. Wir machen ja den Sofortabzug der Renten möglich oder der Rentenbeiträge möglich. Wir erhöhen den Sparerfreibetrag und viele andere Dinge auch. Aber es geht ja jetzt in einer Notsituation, und das wird ja niemand bestreiten, dass wir jetzt aktuell eine außergewöhnliche Notsituation durch die Pandemie haben, darum jetzt auch die Grundlage für Wachstum zu schaffen. Und dafür braucht es eben diese Maßnahme. Ich sag mal, die alte Regierung hat ja Schulden aufnehmen wollen in der Größenordnung von 240 Milliarden Euro. Also insofern Das ist ja eigentlich schon gemacht worden. Was wir jetzt machen, ist im Kern das zu verstetigen und dafür zu sorgen, dass diese Maßnahmen im Umwelt- und Klimaschutzbereich und in der Transformation unserer Wirtschaft auch stattfinden kann. Und das sieht man jetzt auch an den Steuereinnahmen. Die gehen ja massiv zurück und deshalb ist es ja notwendig, jetzt hier auch zu investieren.
Herr Schäffler, ich darf nochmal an das erinnern, was ich eben gesagt habe. Wieso hat die FDP die 27 Milliarden kritisiert, also das Umschichten im letzten Deutschen Bundestag, und feiert Christian Lindner jetzt als soliden Haushälter?
Naja, wir feiern uns jetzt nicht gegenseitig. Also ich will auch nicht die Wortwahl anderer nutzen. Fakt ist, dass die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigt ist. Das wird jetzt niemand bestreiten können. Und deshalb ist es auch aus meiner Sicht rechtlich möglich, das zu machen. Ich bin jetzt sicherlich kein Freund von Schulden und von Schuldenmacherei. Aber ich halte es durchaus für möglich, es zu machen. Und deshalb halte ich es auch für richtig.
Das sehen aber andere Fachleute ganz anders. Bedeutet Freiheit für Liberale auch, dass sie sich nicht an das Grundgesetz gebunden fühlen?
Ja, das ist natürlich eine rechtliche Auseinandersetzung, wenn die Union nach Karlsruhe geht. Aber es gibt genügend Wissenschaftler, die das auch für richtig empfinden. Clemens Fuß beispielsweise oder Lars Feld haben das befürwortet. Und insofern, das sind ja auch durchaus renommierte Wissenschaftler in Deutschland.
Herr Schäfer, welche Folgen hätte es für die Ampel, wenn Christian Lindners erste Amtshandlung als Bundesfinanzminister verfassungswidrig wäre?
Ja, guten Morgen aus Esslingen.
Guten Morgen.
Das wäre sicherlich kein guter Start für die Ampel, wenn das Verfassungsgericht diesen Haushalt als verfassungsrechtlich fragwürdig brandmarken würde. Aber so weit sind wir ja noch lange nicht. Also ich glaube, dass wir in der aktuellen Phase, und wir sehen gerade auch, wie sich die Pandemie leider wieder verschärft, was es für wirtschaftliche Folgen hat. Und deshalb glaube ich, dass es notwendig ist, auch um unser Land stark aus der Krise zu bringen und diese große Transformation, ich sitze hier im Neckartal, wo man die einfach unmittelbar vor Augen hat, diese große Transformation zu bewältigen hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft. Insofern glaube ich, dass wir mit diesem EKF gestärkt aus der Krise kommen werden.
Das stellt ja auch die Union nicht in Frage, wenn ich es richtig verstanden habe. Der unabhängige wissenschaftliche Beirat des Stabilitätsrates und der Bund der Steuerzahler, ich hatte es eben schon mal erwähnt, haben erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken geäußert. Wieso schlägt die Ampel die Bedenken von Fachleuten so einfach in den Wind?
Weil die Ampel die verfassungsrechtliche Situation anders bewertet. Und das BMF, Christian Lindner als neuer Bundesfinanzminister, hat es ja in der vergangenen Woche in seiner Rede zum Nachtragshaushalt dargelegt, kommt zu dem Ergebnis, dass wir mit den, von Schäffler hat es angesprochen, von der Großen Koalition beschlossenen Kreditermächtigungen arbeiten werden. Wir gehen nicht über den Kreditrahmen von 240 Milliarden Euro hinaus. Das ist natürlich eine gewaltige Summe. Das entspricht ungefähr der Hälfte des Bruttoinlandsprodukts von Baden-Württemberg. Aber das ist eben in der aktuellen Krise, die eben nicht nur eine Gesundheitskrise ist, sondern auch eine Wirtschaftskrise, notwendig.
Und wieso kann die Ampel den Klimaschutz nicht absolut verfassungsrechtlich unangreifbar finanzieren?
Die Ampel wird den Klimaschutz auch in anderer Art und Weise voranbringen. Die wesentlichen Investitionen, die den Klimaschutz zum Erfolg führen werden, werden aus der Privatwirtschaft kommen. Insofern ist es eine Ergänzung und es ist vor allem ein Kickstart aus der Krise, der damit jetzt umgesetzt wird.
Herr Buri, stimmt das mit den Boostern?
Naja, ich glaube, man muss zwei Dinge hier auseinanderhalten in diesem Nachtragshaushalt. Das eine ist, oder in der Operation, um die es hier geht, das eine ist, dass man selbstverständlich in der aktuellen Krisensituation fiskalpolitisch dagegenhalten muss. Dafür gibt es ja gerade die Ausnahmeregelung der Schuldenbremse. Das ist auch nicht unser Kritikpunkt. Unser Kritikpunkt ist die zweite Sache und das, was in diesem Nachtragshaushalt nun einzig und allein stattfindet, nämlich die Umwidmung dieser Krisengelder für zeitlich unbefristete Maßnahmen. Und auch wenn man sich die Vorschläge
weil ja auch jetzt Wirtschaftswissenschaftler eben angesprochen worden sind, Clemens Fuß, Lars Feld, wenn man sich diese Vorschläge anschaut, dann wird da zwar die Verwendung von Sondervermögen durchaus positiv begleitet, die Änderungen der Buchungsregeln der Schuldenbremse, die jetzt mit diesem Nachtragshaushalt auch einhergehen, davon ist da nicht die Rede. Also das Thema Umwidmung ist der kritische Punkt und ist eben der Punkt, der darauf abzielt, langfristig an der Schuldenbremse vorbeizugehen. Und das ist hochproblematisch.
Herr Schäffler, langfristig an der Schuldenbremse vorbei?
Nein, das ist natürlich Quatsch. Also wie gesagt, das Grundgesetz sieht diese Regelung klar vor und es ist auch nicht so, dass das unendlich gemacht wird, sondern es wird ein Tilgungsplan automatisch vereinbart. Das sieht auch die Schuldenbremse im Grundgesetz vor. Wer die Ausnahme nutzt, der muss anschließend einen Tilgungsplan vorlegen und das geschieht mit diesem Nachtragshaushalt natürlich auch.
Herr Buri, versöhnt Sie der Tilgungsplan?
Naja, beim Tilgungsplan muss man jetzt auch zunächst mal dazu sagen, dass der jetzt noch mal ein gutes Stück verlängert werden soll. Das ist, glaube ich, das eine. Und der zweite Punkt ist, so richtig es ist, einen Tilgungsplan festzuschreiben, stellt sich dann trotzdem die Frage, wieso man dann diese Operation über den EKF braucht. In der Kombination
EKF ist der Energie- und Klimafonds.
In der Kombination damit, das Ganze zeitlich unbefristet auszugestalten und warum man dann eben nicht in dem ja flexiblen Regelwerk der Schuldenbremse bleiben kann und ja ohnehin auch plant und aus meiner Sicht auch zu Recht plant, im Jahr 2022 die Ausnahmeregel dann erneut zu nutzen.
Herr Schäfer, warum kann man nicht in dem Rahmen dieses Regelwerks bleiben?
Ja, wir bleiben im Rahmen des Regelwerks der Schuldenbremse.
Irgendwas stimmt jetzt nicht. Man kann nicht sagen ja und nein.
Der Bundesfinanzminister und die Ampelkoalition sehen das jetzt gewählte Vorgehen ganz klar im verfassungsrechtlichen Rahmen und damit auch im Rahmen des Schuldenbremsenregimes. Jannik Buri hat es angesprochen, 2022 wird die Ausnahmeklausel in der Schuldenbremse nochmal gezogen werden. Das ist leider notwendig aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Situation, die sich eben nach wie vor schwierig darstellt. Und dann ist verabredet und ich hoffe, die gesamtwirtschaftliche Situation lässt es dann 2023 zu, dass wir zum Schuldenbremsenregime und einem Ende der Ausnahme zurückkehren können.
Sie haben gerade gesagt, ich hoffe, also das ist nicht garantiert.
Ja, die Zukunft ist meistens ungewiss und so geht es dieser Ampelkoalition auch. Und wir sehen die schwierige Gesundheitssituation im Moment. Wir sehen neue Corona-Varianten, die die Situation wieder schwieriger machen. Ich hoffe, dass wir im nächsten Winter in einer anderen Situation sind, aber das kann uns leider niemand garantieren.
Herr Buri, kann man mit der Union über die Schuldenbremse reden?
Also ich glaube, das Regelwerk der Schuldenbremse hat jetzt gerade in den letzten Jahren der Pandemie gezeigt, dass es, so wie wir sie jetzt ausgestaltet haben, ein extrem großes Maß an Flexibilität bietet, um auf konjunkturelle Schwankungen, um aber eben auch auf solche Katastrophensituationen wie die Pandemie jetzt zu reagieren. Und deswegen ist, glaube ich, die Schuldenbremse nach wie vor ein Garant für eine solide Haushaltsführung in Deutschland.
Herr Schäffler,
also ich sehe da keinen größeren Reformbedarf.
Ja, Herr Schäffler, wie ist das? Schuldenbremse ab 2023 hoffentlich oder idealerweise, wie das im Koalitionsvertrag auch schon mal gerne heißt, oder mit Sicherheit?
Na, ich meine, wir müssen möglichst schnell zur Schuldenbremse zurückkehren. Aber ich gebe meinem Vorredner natürlich recht.
Wir kennen der beiden?
Herrn Schäfer, wir kennen natürlich alle nicht die Entwicklung der Pandemie. Also insofern darf man da so mit absoluten Aussagen auch etwas vorsichtig sein. Aber klar ist, die Schuldenbremse ist ein großer Gewinn, sowohl auf europäischer Ebene, dass wir den Fiskalpakt haben, als auch auf nationaler Ebene, weil es eben die Staaten zur Disziplin zwingt und eben nicht immer stärker in die Verschuldung geht. Und vor der Corona-Krise hat das ja auch dazu geführt, dass wir unsere gesamtstaatliche Verschuldung ganz wesentlich gedrückt haben.
Was ist, das Ziel der Schuldenbremse ist ja die berühmte schwarze Null. Was ist diese schwarze Null wert, wenn, wie in Deutschland, Lehrerinnen und Lehrer riesige Klassen bändigen müssen, wenn das Internet mal funktioniert oder mal nicht funktioniert, wenn Züge irgendwann kommen oder auch nicht, Herr Schäffler?
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das ist zwar ein dankbares Argument, aber es geht darum, wie die Mittel effizient eingesetzt werden. Also der Bahn mangelt es nicht an Geld, sondern am richtigen Einsatz ihrer Mittel. Und im Sozialstaat auch. Wir geben viel Geld im Sozialstaat aus, aber es kommt selten bei den Betroffenen an. Und daran müssen wir arbeiten. Es geht in diesem Land zu viel durch die Hände des Staates. Jede zweite, mehr als 50% der Einnahmen des Staates oder unsere Einnahmen gehen letztendlich durch die Hände des Staates. Und daran müssen wir arbeiten. Der Staat muss sich zurücknehmen. Und das muss spätestens nach der Corona-Pandemie stattfinden, verstärkt stattfinden.
Herr Buri, ist die Schuldenbremse ein Selbstzweck?
Nein, selbstverständlich nicht, sondern die Schuldenbremse diszipliniert den Haushaltsgesetzgeber, diszipliniert die Bundesregierung dafür, eine Priorisierung vorzunehmen in dem, was man politisch umsetzen möchte, also finanzpolitisch zu priorisieren, was die vordringlichen Projekte sind und damit eben Grenzen aufzusetzen und nicht unbegrenzt in Verschuldung zu gehen und damit Lasten auf kommende Generationen zu übertragen. Das ist der Zweck der Schuldenbremse. Ein Selbstzweck ist sie ganz sicher nicht.
Geschrieben hat uns Hanna Stadelhofer, die Inflation und die steigenden Energiekosten werden die Spaltung der Gesellschaft massiv befördern, weil sie primär die Ärmeren empfindlich treffen. Nun wäre es an der SPD als Sprecherin für eben diese hier Ausgleich zu schaffen, jedoch hat diese Partei ihren Fokus längst hin zu den urbanen Eliten verschoben, die auch schon von den Grünen vertreten werden. Wie lange werden die Armen diese Politik noch gelassen hinnehmen? Und eine WhatsApp. Sparpolitik ist natürlich etwas Feines und natürlich auch die Schuldenbremse. Allerdings, glaube ich, haben wir keine Einnahmenprobleme, sondern eher ein Ausgabenproblem. An vielen Teilen wird immer noch zu viel Geld ausgegeben und mit Geld um sich geworfen. Auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen ein marodes Straßensystem. Unsere Schulen sind in einem desolaten Zustand und dringend sanierungsbedürftig. Und aus Hamburg hat uns Herr Jessen angerufen. Einen schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Bitte schön.
Ja, ich bin kein Finanzpolitiker, ich bin auch kein Finanzfachmann. Ich bin eigentlich sozusagen Otto-Normalverbraucher und habe aber gedacht, ich stelle mal eine Frage. Und zwar erstens, verstehe ich Investitionen in die Infrastruktur immer als Wertsteigerung. Das heißt also, wenn man 1 Euro ausgibt, zieht das ja manche Euros nach sich. Also erstens wird über die Europäische Gemeinschaft mit investiert. Das heißt, wenn die Bundesregierung investiert, kann man Gelder aus der Europäischen Gemeinschaft mit einkalkulieren oder es zieht private Investition nach sich. Und es ist Realwert. Das heißt also, wir investieren in die Infrastruktur oder in die Bildung oder in den Klimaschutz und so weiter und so fort. Das heißt, wir profitieren als Gesamtheit und insofern sind diese Kredite, die man dafür ausgibt, die amortisieren sich ja über die Investition und über andere sozusagen Kapitalisierung. Das ist so der erste Punkt, den ich denke. Der zweite Punkt, den ich denke, der ist, dass ich eine Frage habe. Es gibt ja sozusagen diese Finanzwirtschaft, aber die ist ja ganz viel hypothetisch und spekulativ. Das heißt also, viele Gelder, die so im Umlauf sind, sind rein fiktiv. Die sind gar nicht real, weil sie keinen realen Gegenwert haben. Zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie in Amerika Tesla sich gründet, dann ist das irgendwie über kurz oder lang der reichste Konzern der Welt, hat aber im Vergleich zu den anderen Autokonzernen überhaupt nicht real den Umsatz und die sozusagen Immobilien oder Materialwerte. Also das sind alles Dinge, wo ich mich dann frage, was ist denn in der Finanzwirtschaft überhaupt real? Und wenn ich aus der Finanzkonstruktion heraus Gelder akquiriere, die ich in Realwerte investiere, hat das ja immer einen Mehrwert als das Fiktive. Ja.
Herr Jessen,
der allerletzte Punkt, den ich noch sagen möchte, ist, dass wenn denn solche Konzerne wie Amazon hier in Europa unsere Infrastruktur nutzen, aber keine Steuern zahlen, das heißt also, sie nutzen unsere Realwertinvestitionen für ihre Gewinne, die sie aber nicht bei uns versteuern, dann ist das asozial. Also da gibt es einen Kreislauf oder da gibt es einen Zusammenhang, den ich denke, aber ich weiß nicht, ob der ich bin kein Finanzfachmann, ob also, der so gedacht werden kann.
Bleiben Sie in der Leitung, Herr Jessen. Bleiben Sie in der Leitung. Also für einen Laien sind Sie tief in die Materie eingedrungen. Herr Schäffler, beginnen wir mit dem Letzten. Wann zahlt Amazon Steuern in Deutschland?
Das ist schwierig zu sagen. Ich kenne die Steuerquote von Amazon nicht. Da gibt es ja nur Gerüchte. Fakt ist ja, dass der jetzige Bundeskanzler, eben ja der Finanzminister, international eine Mindestbesteuerung von 15% vereinbart hat. Das muss man jetzt umsetzen. Und ich fände es schon ganz gut, wenn wir in Deutschland darauf achten, dass die Unternehmen, auf die wir Einfluss haben, Steuern bezahlen. Also Airbus beispielsweise mit Sitz in Leiden in Holland in einem Steuerparadies. Die Holländer haben eine spezielle Art der Besteuerung von Holdings und darauf sollte vielleicht mal der deutsche Staat Einfluss nehmen, bevor er sich an die ganz großen Dinge wagt. Ja, lieber da handeln, wo man es machen kann, anstatt diese anderen Dinge immer wieder zu beklagen.
Herr Schäfer, Bündnis 90 Die Grünen, nicht an die ganz großen Dinge sich wagen?
Wir sollten auf jeden Fall beginnen, wie das jetzt international verabredet ist. Herr Schäffler hat es angesprochen. Aber darüber hinaus sollten wir uns natürlich auch an die großen Dinge wagen. Diese Transformation, die wir schon angesprochen haben, hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft, die wird nur funktionieren in einem globalen Zusammenhang. Und das ist seit der Industrialisierung das größte Projekt, das wir vor uns haben. Also wir müssen groß denken. Und dafür brauchen wir auch investive Mittel des Staates. Herr Jessen hat es angesprochen, die Investitionen, die lohnen sich. Die führen zu privaten Investitionen, die bringen einen Mehrwert für uns alle. Und da will ich doch nochmal zum Anfang unserer Debatte um die Schuldenbremse zurückkommen. Also auch ich bin ein Unterstützer der Schuldenbremse, aber die Schuldenbremse ist ziemlich blind für Investitionen. Insofern haben wir da auch noch was zu tun.
Herr Schäffler, ist die Schuldenbremse blind für Investitionen?
Nein, im Gegenteil. Der Staat ist ja immer in der Lage, Investitionen hochzufahren zu Lasten konsumtiver Ausgaben. Das ist durchaus möglich. Das ist eine Frage der Prioritätensetzung. Und da haben vergangene Regierungen, da will ich FDP-Beteiligung gar nicht außen vor lassen, viele falsche Prioritäten gesetzt. Und deshalb ist die Situation auch nicht so einfach wieder umzudrehen. Ja, man glaubt ja immer, kommt eine neue Regierung, die könnte alles neu machen. Nein, so einfach ist es eben nicht, sondern viele Dinge sind eben auch strukturell so festgeschrieben. Denken Sie nur an die Rentenzuschüsse von über 100 Milliarden Euro. Das kann man natürlich nicht so einfach wieder umdrehen, sondern das sind einfach Generationenverträge, die alte Regierungen auch mit beschlossen haben und die man nicht so einfach verändern kann.
Herr Jessen, haben wir Ihnen helfen können?
Teils. Ich weiß, ich habe ja drei Themen angesprochen. Da ist, glaube ich, jedes Thema umfangreich für eine ganze Sendung. Ich habe nur versucht, den Zusammenhang zu denken. Ansonsten.
Ein Thema wollen wir nachher nochmal aufgreifen, nämlich Ihre Frage, ob sich Schulden amortisieren, würde mich auch interessieren. Genau. Jetzt würde ich sehr gerne Herrn Filipowski in die Sendung lassen, der uns aus der Nähe von Emden angerufen hat. Guten Morgen.
Guten Morgen zusammen.
Bitte schön.
Guten Morgen auch an die Hörer. Vielen Dank, dass ich durchgekommen bin. Ganz tolles Thema und vielleicht kann ich auch die Impulse. Ich hatte auch mehrere Ideen, aber es ist immer so schwierig, dies zu äußern. Die Frage ist ja die Schuldenbremse. Und was der Vorredner auch sagte, amortisieren sich die Schulden wirklich? Und wie kann man das auch den Leuten an der Basis, ich sage einfach mal wirklich an der Basis, dann auch vermitteln? Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass es durch die Vorgängerregierung einen Rentenzuschuss in Höhe von 100 Milliarden gab. Wenn man dies auch so ein bisschen öfter und vielleicht auch durch Beispiele den Menschen klar machen kann, dann ist es ja auch nicht ganz so verschreckend, wenn man hört, oh, jetzt werden 60 Milliarden Euro zusätzlich ausgegeben. Von daher kann man nicht einfach schauen, dass man das Ganze immer so in Verhältnisse packt und nicht nur den Leuten jetzt in der unsicheren Zeit dadurch noch mehr Angst macht, weil wir wissen ja alle in den letzten Jahrzehnten wurden immer viele Maßnahmen gemacht, häufig mit der heißen Nadel. Und da die Frage, wer kann das auch so ein bisschen besser kommunizieren und auch kontrollieren?
Frage gebe ich weiter an Herrn Schäffler.
Ja, das ist, vielen Dank für diesen Hinweis, sage ich mal. Das ist natürlich immer schwierig, weil das komplexe Zahlen sind. Aber um diese Investitionstätigkeit mal anzusprechen, ich glaube, dass der Staat in der Regel nicht besonders effizient mit seinen Investitionen umgeht. So wichtig das jetzt in der Pandemie auch ist, aber entscheidend ist eben, dass die private Wirtschaft investiert. Wenn Sie mit Ihrem eigenen Geld investieren, gehen Sie viel sorgfältiger damit um, als wenn Sie mit fremdem Geld investieren. Der Staat gibt heute 10% seiner Einnahmen ungefähr für Investitionen aus. In der privaten Wirtschaft sind es umgekehrt 90%, die in der Regel für Investitionen ausgegeben werden. Deshalb sollten wir alles dafür tun, dass der Staat eher die Anreize setzt, dass investiert wird. Und das wollen wir ja auch tun, jetzt zum Beispiel mit diesem Abschreibungsprogramm, was Herr Lindner jetzt vorgestellt hat.
Herrn Buri haben wir, glaube ich, wieder in der Leitung. Herr Buri, ist das so? Ist der Staat, investiert der Staat weniger sorgfältig?
Ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, die das in gewissen Bereichen schon nahelegen. Und gerade wenn man über die Investitionsbedarfe im Bereich des Klimaschutzes spricht, dann ist da der ganz überwiegende Teil dessen, was zu leisten ist, sind da private Investitionen. Und da sollte man, glaube ich, auch nicht den Eindruck erwecken, dass man mit öffentlichen Investitionen hier all das kompensieren kann, was effizienterweise durch private Investitionen dargestellt werden kann.
Herr Schäfer, Herr Filipowski, bleiben Sie bitte noch in der Leitung. Eine Frage von Herrn Jessen wollte ich nämlich noch an Herrn Schäfer weitergeben. Amortisieren sich Schulden?
Wenn wir klug investieren, dann erzielen wir Renditen, volkswirtschaftliche Renditen, die deutlich über dem liegen, was wir für die Schulden bezahlen müssen. Also das kann man nicht generell sagen. Es kommt immer darauf an, wie wir Investitionen vornehmen, und ich bin da auch durchaus bei einer sehr kritischen Sicht, die wir da auf die vergangenen Jahre machen müssen. Denken Sie an Projekte wie den Berliner Flughafen, da kann man wirklich es mit Händen zugreifen, dass da nicht gut investiert wurde. Und ich sitze mit den beiden Kollegen im Haushaltsausschuss, da ist unser Job auch zu kontrollieren, dass der Staat das Geld, das er in die Hand nimmt, dann wirklich auch effektiv und effizient ausgibt. Aber grundsätzlich haben wir einen großen Investitionsrückstand. Man braucht sich nur die Infrastruktur, sei sie herkömmlich, Straßen, Schienen oder auch digital, in unserem Land anzugucken. Und da müssen wir was tun in den nächsten Jahren. Da haben die Große Koalition leider die gute finanzielle Situation mit immer steigenden Steuereinnahmen nicht ausreichend genutzt.
Herr Filipowski, haben Sie noch Fragen?
Ja, tatsächlich nach der Kontrollinstitution. Also jetzt in der Runde sind ja auch viele Experten immer da. Und bereits andere Maßnahmen, auch wieder Flughafen Berlin, wo es dann tatsächlich Ausschreibungen gibt. Und ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie viele Millionen der kosten sollte. Nachher sind es Milliarden geworden. Also oben darf einfach nicht so der Eindruck entstehen, die Basis hat keine Ahnung von finanziellen Investitionen. Also je weniger Geld der private Haushalt zur Verfügung hat, umso mehr setzt sich tatsächlich mit dem Thema auseinander. Und ich kenne viele Rentner, die setzen massiv tatsächlich auch auf Wertpapiere und Wissen, die Altersvorsorge, ja, das Geld muss irgendwie arbeiten, Zinseffekt. Das ist ja alles weggebrochen. Das kannst du Sparbuch auch. Also wie soll man da denn den Spagat schaffen jetzt? Die Ampel, die soll ja auch nicht dauerhaft auf Rot sein und ein bisschen grün, und die Gelbphase muss ja auch sein. Von daher das Bild ruhig öfter nehmen, und es muss, glaube ich, in den unsicheren Zeiten rund um Deutschland bröckelt es ja, und in Deutschland ja auch. Und jetzt ist die Frage, was kann die Ampel da machen? Also der Kickdown ist ja schön und gut, aber wenn die Volkswirtschaft overpaced, und ich hatte auch gute Volkswirtschaftsdozenten, die dann immer nach Modellen suchen, aber es gibt jetzt kein Modell. Also korrigieren Sie mich da bitte, auch Herr Schäffler und andere. Da muss es Leuchtturmprojekte geben, und was spricht dagegen, es genauso zu machen wie der große chinesische Endabnehmer, wo tatsächlich einfach investiert und gebaut wird, und letztendlich entscheidet das, wie es angenommen wird, der Endverbraucher. Und den teilhaben zu lassen, sprich Partizipation, und nicht abzuhängen, weil ich habe ein Migrationshintergrund. Und wenn ich jetzt auch höre, dass in Polen da die Inflationsängste so massiv zugenommen haben, also im Dezember, das muss man sich mal überlegen, und die Türkei jetzt auch massive Probleme hat und es gibt in Deutschland so viele türkische Mitbewohner, ja, was sollen die denn machen? Die werden natürlich auch die Ausgaben hier reduzieren. Und wir müssen einfach viel breiter und ja, schneller werden und nicht noch den Staat alles verwalten lassen. Ja, Bürokratiemonster. Aber auch, nur das ist der letzte Satz, Entscheider müssen auch persönlich haftbar gemacht werden. Nur dann ist es tatsächlich auch zu vermitteln.
Interessanter Vorschlag, Herr Schäfer. Ja. Machen Sie mit?
Na, wir sind haftbar. Bei jeder Bundestagswahl können wir abgewählt werden, wenn wir keinen guten Job machen. Und da halte ich unser demokratisches System bei allen Schwierigkeiten, die wir in unserem Land haben, auf jeden Fall auch im Vergleich zu dem chinesischen Modell, wo die kommunistische Partei alle wesentlichen Investitionsentscheidungen trifft und die Bürgerinnen und Bürger gar nichts zu sagen haben und vor allem auch nicht darüber befinden können, ob sie die Staatsspitze jetzt abwählen oder nicht, weil sie einfach nicht wählen können, schon für das bessere Modell. Es ist sehr anstrengend in der Demokratie, aber es lohnt sich.
Eine große Sorge, die sich die Hörerinnen und Hörer uns mitgegeben haben, ist die vor Inflation. Eine Mail von Mike Gotzes. Die Preise steigen. Für September meldet das Statistische Bundesamt eine Steigerung des Verbraucherpreisindexes um 4,1% gegenüber dem Vorjahresmonat. Das ist der höchste Wert seit 1993. Vor allem stark steigende Energiepreise haben in diesem Jahr die Inflation getrieben. Schon warnen zahlreiche Ökonomen und Leitartikler vor der Rückkehr der Inflation. Nötig wären jetzt vor allem punktuelle Hilfen für die Menschen, die unter den hohen Energiepreisen leiden. Herr Buri, wie gefährlich ist die gegenwärtige Inflation?
Das ist Gefährliche bei Inflationsentwicklungen, das ist jetzt, glaube ich, ja schon in einigen Hörerzuschriften und Meldungen ja auch rübergekommen, dass es ein Phänomen ist, was natürlich vor allem kleine, mittlere Einkommen, Rentner trifft, die eben von den Bareinnahmen im Lebensunterhalt abhängig sein. Das ist natürlich der ganz, ganz große Teil der Bevölkerung, der ganz, ganz große Teil der Gesellschaft. Das ist die große Gefahr, die da dahinter steht. Es ist momentan, wenn man sich die volkswirtschaftlichen Analysen anschaut, so, dass manches davon jetzt noch auf Effekte durch die Corona-Maßnahmen, also beispielsweise die zeitweise Mehrwertsteuersenkung, zurückgeschrieben wird. Ich glaube allerdings, dass es mehr als nur das ist. Letztlich ist Inflation auch immer ein geldpolitisches Phänomen und deswegen wird man, glaube ich, auch politisch versuchen müssen, einen Beitrag dazu zu leisten, die EZB so schnell wie möglich auch aus der Not herauszubringen, im Zweifel sich finanzpolitisch zu sehr treiben zu lassen und zu einer geldpolitischen Normalisierung zurückkehren zu können, angesichts der Zahlen.
Der Hörer Robert Lojewski hat uns geschrieben, in dem Zusammenhang niedriger Zins und steigende Inflation stellen eine Art der Enteignung der kleinen Vermögen dar. Herr Schäffler, wer bringt die EZB, die Europäische Zentralbank, zurück auf den Pfad der Tugenden?
Das ist schwierig zu sagen, denn die EZB agiert ja unabhängig, aber natürlich nur im Rahmen der Regeln, die man ihr aufgetragen hat. Und sie ist der Preisstabilität.
Jetzt hat uns die Leitung verlassen. Herr Schäfer, kann ich die Frage an Sie... Herr Schäffler, hören Sie uns wieder.
Entschuldigung.
Ja, kein Problem. Das kann mal passieren.
Also die EZB ist der Geldstabilität verpflichtet und da muss sie jetzt endlich handeln. Sie hat in den letzten 6-7 Jahren ja fast 5 Billionen Euro an Staatsschulden in Europa aufgekauft, eine gigantische Summe. Und dass das irgendwann mal als Ketchup aus der Flasche kommt, das ist völlig klar. Und jetzt hat die Pandemie und die sich zusammenbrechenden Lieferketten dazu beigetragen, dass dieser Ketchup jetzt aus der Flasche kommt und ihn dann wieder in die Flasche zu bringen. Das ist unheimlich schwer. Das erfordert letztendlich ja eine Abkehr von dieser Schuldenaufkaufpolitik.
Mhm. Herr Schäfer, was kann die Politik dazu beitragen, dass sich die Inflation wieder verringert?
Ja, Also wir müssen vor allem aufhören mit steuerpolitischem Aktionismus, wie wir den letztes Jahr gesehen haben, mit sowas wie der Umsatzsteuersenkung. Die hat 20 Milliarden uns als Staat gekostet, weil einfach 20 Milliarden weniger Einnahmen gekommen sind, hat aber für die Konjunktur keinen echten positiven Effekt gebracht und bildet sich jetzt noch ab in der Preisentwicklung, weil wir eben die aktuellen Preise mit 3% weniger Mehrwertsteuer vergleichen. Wir sehen in der Ampel aber auch ganz direkte Maßnahmen vor, die jetzt in der aktuellen Phase gerade mit den steigenden Energiepreisen auch wirklich helfen. Zum Beispiel einen einmalig erhöhten Heizkostenzuschuss, der ganz unmittelbar bei den Menschen ankommt, die da im Moment wirklich Unterstützung brauchen können. Gleichzeitig, und da will ich auch wirklich ganz offen und ehrlich sprechen, brauchen wir die Preissignale bei den fossilen Brennstoffen, sprich, da müssen die Preise weiter steigen. Wir müssen weg von diesen fossilen Treibstoffen. Dafür machen wir den Strom günstiger und produzieren hoffentlich bald auch noch viel mehr Strom in unserem Land regenerativ. Und das wird uns dann mittel- und langfristig auch an der Stelle deutlich, deutlich unterstützen, weil wir dann eben nicht mehr abhängig sind von Energieimporten und geostrategischen Fragen, wie wir sie gerade im Moment ja zum Beispiel auch mit Russland erleben.
Kurz vor den Nachrichten wollen wir Herrn Gerhard aus Ostheim im Norden von Bayern zu Wort kommen lassen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Bitte schön, Herr Gerhard.
Ganz herzlich. Ja, es ist eigentlich schon alles gesagt worden, was gesagt werden sollte, meiner Meinung nach. Mir geht es auch um die schleichende Enteignung. Mir geht es eigentlich auch um die Bedeutung des Euro. Was hat der Euro, was spielt der Euro da für eine Rolle? Die Einführung des Euro und überhaupt das europäische Gleichgewicht, weil wenn ich mir überlege, dass laut OECD erhält ein Rentner in Italien fast 90% des letzten Nettolohns. In Deutschland bekommt er 51%. Wissen Sie, die Leute sind nicht gezwungen, den Gürtel enger zu schnallen, hat ich zum Professor mal gesagt, da unten. Das geht immer weiter, weil von der EZB das Geld ja kommt. Wenn ich mir das vorstelle, ich habe eine Straße mit 4, 5, 6 Häusern und da ist ein Gesundes dabei und keine Ahnung, 3 Kranke und die verlassen sich immer wieder darauf, wenn der Zaun kaputt ist oder dass die Leitung ist undicht, fragen wir den, der das Geld hat und dann kommt das Geld, aber dann die Leitung repariert. Wir müssen ja selbst kein Geld vorsorgen. Wissen Sie, so eine Politik, das macht doch auf längere Sicht gesehen auch, das verzerrt doch alles. Ja, früher war ja, wo kommt Europa her, unsere Gemeinschaft, von der EWG, von der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft? Da ging es doch darum, dass die Wirtschaften sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir wollen ein gutes Europa, wir wollen keinen Krieg mehr. Das ist doch super gedacht gewesen. Und wenn man sich den Stärksten angeschlossen hätte, hätte es doch gepasst. Ich verstehe das nicht, dass man uns den Euro übergestülpt hat. Ich bin wohlgemerkt nicht vom rechten Rand, ja. Aber ich verstehe die Geldpolitik einfach nicht mehr. Ich habe 4 Kinder und 7 Enkelkinder, wissen Sie? Ich sehe.
Grüßen Sie die Kinder und die Enkelkinder. Ganz kurz, Herrn Buri, die Gelegenheit zur Antwort. Welche Unwuchten gibt es, die Herr Gerhard gerade angesprochen hat, in der Europäischen Union?
Also ich glaube, die Unwuchten sind da tatsächlich eher auf der Seite der Fiskalpolitik, also der nationalen Regierung. Herr Gerhard hat es ja eben auch beschrieben, am Beispiel der Rentenpolitik zu suchen, als an der Seite der Geldpolitik, die auf diese Unwuchten in der Fiskalpolitik im Zweifel eher reagiert. Ich glaube, das zeigt halt alles nur noch mal deutlicher, dass es eine Aufgabe ist, die jetzt auch der neuen Bundesregierung zukommt, für den Stabilitäts- und Wachstumspakt auf europäischer Ebene einzutreten und da weiteren Aufweichungen, die ja von manchen Ländern da auch betrieben werden und jetzt auch schon vorbereitet werden, dann auch entgegenzutreten, damit wir da eben nicht noch zu stärkeren Unwuchten kommen, als sie momentan teilweise ohnehin schon vorhanden sind.
Herr Gerhard, bleiben Sie bitte in der Leitung. Wir machen nach den Nachrichten weiter. Herr Schäffler, ganz kurz die Frage, als Einstimmung für unsere Runde nach 11 Uhr. Bleibt es bei den Stabilitätskriterien?
Ja, ich hoffe das und ich will Herrn Buri auch widersprechen. Also die Fiskalpolitik folgt der Geldpolitik. Die niedrigen Zinsen ermöglichen erst hohe Schulden und nicht umgekehrt.
Rüdiger Weiß hat uns geschrieben, nur mit einer Nullzinspolitik kann der Euro zusammengehalten werden. Sobald die Zinsen auch nur minimal steigen, können die südeuropäischen Länder Euro-Länder ihre Staatshaushalte nicht mehr finanzieren. Die Alternative ist ein Auseinanderbrechen des Euro mit zukünftig hohen Zinsen für die schwachen Länder. Im Grunde genommen zahlen die Sparer dafür, dass der Status quo erhalten bleibt. Man sollte außerdem ganz klar sagen, dass Nullzinsen zu einem schwachen Euro führen und somit die deutschen Waren im Ausland billig halten. Und in der Leitung ist noch nach wie vor Herr Gerhard aus Ostheim in Bayern. Herr Gerhard, haben wir Ihre Fragen bisher soweit beantworten können?
Im Großen und Ganzen ja. Es geht einfach um eine vernünftige Geldausgabe und um ein vernünftiges Wirtschaften in Europa. Meiner Meinung nach, das hat ja mit Deutschland sehr, sehr viel zu tun. Das geht ja nicht allein um den deutschen Markt. Ist ja gerade angesprochen worden auch, ja, wo der eine Herr sagte, wenn das nur um 0,1% angehoben wird, dann sind die Wirtschaften da unten nicht mehr in der Lage, im Euro zu bleiben. Ja, dann wissen Sie, wenn man es umdreht, dann könnte man auch sagen, dann haben sie auch nichts in diesem Wirtschaftssystem verloren, wenn sie nicht mithalten können. Das klingt brutal, aber das ist nicht brutal, sondern wirtschaftlich, wissen Sie. Es kann doch nicht sein, dass man jetzt 15 oder wie viele Ländern einfach eine Währung überstülpt und sagt, so, jetzt müsst ihr zurechtkommen. Aber jedes Land hat verschiedene Finanzsysteme. Das kann ja nicht funktionieren. Das hat im Jahre 08 mir ein Finanzexperte schon erklärt. Hat er gesagt, erst wenn Deutschland am Boden liegt, dann geben sie Ruhe. Wissen Sie, das ist doch von den, ich verstehe die Herangehensweise unserer Politiker auch nicht, egal welche Farbe. Sie schwören alle, dass sie vom deutschen Volk Schaden abhalten. Aber die ganzen Geldströme, die rausfließen aus Deutschland, egal wohin, ich meine, ich tue gern Gutes, ich spende auch, mache alles. Aber was haben wir in Mali zu suchen, wissen Sie? Das sind lauter so Dinge, wo ja. Ich mir sage, wir haben vorhin.
Wir kommen, verlassen jetzt ein bisschen den Rahmen unserer Sendung, aber ich möchte Ihre Kernfrage gerne an Herrn Schäfer weitergeben. Also, wir sprachen eben von den Unwuchten. Zahlen die deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler die Zeche für den Euro?
Nein. Nein, und das haben wir auch in der Finanzkrise nicht. Wir haben in der Finanzkrise im Wesentlichen unser Bankensystem stabilisiert, das unter anderem in Griechenland hohe Anleihen gegeben hatte. Und nach wie vor ist es so, ich sitze ja hier in Baden-Württemberg, wir leben von der Verflechtung unserer Wirtschaft. Für uns ist Norditalien wichtiger als China, selbst hier in unserem kleinen Wirtschaftsraum. Insofern ist auch die Tatsache, dass wir im Moment negative Realzinsen haben, ist nichts Neues. Auch in den 70er, 80er Jahren, als es ja noch wirklich die Bundesbank da die Geldpolitik verantwortet hat, waren wir historisch in einer ganz ähnlichen Situation. Da gab es natürlich noch höhere Zinsen, aber dafür war die Inflation auch wesentlich höher. Also wenn man sich das ein bisschen über längere Zeiträume anguckt, sieht man, dass die Entwicklungen da im Moment nicht überschießen im Vergleich zu dem, was wir auch in der Vergangenheit hatten.
Was schon allerdings auffällt, Herr Bure, ist, dass die Fed, die US-Notenbank, die Zinserhöhung angekündigt hat. Die Bank of England hat sie bereits beschlossen. Ja, warum nicht auch die EZB?
Naja, ich glaube, der Unterschied bei der Fed ist im Wesentlichen, dass der konjunkturelle Impuls der beiden Regierungen natürlich deutlich stärker ausgefallen ist, als wir die Situation in der Eurozone hatten. Manche Wirtschaftswissenschaftler sagen ja auch, wahrscheinlich zu stark ausgefallen ist. Ich will aber noch einmal kurz auf Herrn Schäffler antworten. Ich glaube, dass die Dinge sich eben halt gegenseitig bedingen mit Geldpolitik und der Fiskalpolitik und man sich als Politik da auch nicht zu einfach machen darf und dann die Ursachen nur bei der Geldpolitik zu suchen. Wir haben, glaube ich, mittlerweile die Situation, dass wir eine fiskalpolitische Dominanz der Geldpolitik einfach auch sehen, dass die EZB auf fiskalpolitische Entwicklungen reagiert, unabhängig davon, wo diese Abfolge ihren Ausgang genommen hat.
Aber darf wir sie mittlerweile das denn überhaupt?
In dieser Reaktion sind, streng genommen nach dem Mandat, sofern es nicht mehr rein der Preisstabilität dient, nicht mehr. Da gehen jetzt aber auch wieder die verfassungsrechtlichen Abwägungen natürlich los, wo bislang die Verfassungsgerichtsbarkeit sich ja dann immer eher auf die Seite der EZB am Ende geschlagen hat. Ich glaube aber jedenfalls, dass man die Fiskalpolitik hier nicht aus der Verantwortung nehmen darf und gerade auch Deutschland und auch der neuen Bundesregierung auf der europäischen Ebene hier eine ganz entscheidende Rolle zukommt, eben weiter auch ein Anker der Stabilität zu bleiben.
Herr Schäffler, Sie sind angesprochen. Ich verbinde es mit der Frage, Christine Lagarde, die französische Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Es gibt ja immer wieder mal den Vorwurf ihr gegenüber, sie betreibe eine Geldpolitik für Südeuropa. Ist das so?
Ja, natürlich ist das so, denn die ganze Euro-Rettung Anfang der 2010er Jahre hat ja letztendlich dazu gedient, dass kein Land aus dem Euro austreten muss oder dass kein Land zahlungsunfähig wird innerhalb des Euros. Und was wir jetzt erleben, ist im Kern die fortgesetzte Politik von damals. Aber die Welle wird eben immer größer. Ja, wir haben einen riesigen Geldüberhang. Die EZB hat eben ganz viele Schulden aufgekauft und hat sie durch letztendlich gedrucktes Papier bezahlt, wo es dafür keinen Gegenwert gibt. Und diese Art der Politik, die stößt jetzt eben an Grenzen, weil das dazu führt, dass nicht nur bei den Vermögenspreisen, also bei den Immobilien und Aktien, die Preise explodieren, sondern wir eben auch eine beginnende Inflationsphase haben, die sich gewaschen hat. Also wenn jetzt die Rohstoffpreise um 77%, die Vorprodukte um 66% gegenüber dem Vorjahr ansteigen, dann ist das ein Alarmsignal, oder die Großhandelspreise um 16%, dann ist das ein Alarmsignal eigentlich für die Notenbanker. Eigentlich müssten sie jetzt ihren Kurs sukzessive verändern. Das ist natürlich schwierig. Vorredner haben das vorhin gesagt, dass das unheimlich schwierig ist, das zu verändern. Aber sie müssen das zumindest jetzt einleiten. Und das tut die Notenbank nicht. Im Gegenteil, sie hat ja jetzt diese Woche oder letzte Woche beschlossen, dass sie auslaufende deutsche Staatsanleihen in griechische Staatsanleihen umtauschen will. Das heißt, die Qualität des Euros wird zusätzlich noch verschlechtert. Und das ist eigentlich ein ganz großes Problem, dass wir immer schwächere Basis des Euros haben. Und daran muss man arbeiten.
Herr Schäffler sagte gerade sinngemäß oder hat die Frage bejaht oder die Antwort in seiner Antwort bejaht, dass wir im Prinzip es zu tun haben mit einer Geldpolitik für Südeuropa. Sie sind jetzt Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Was kann die Politik dagegen tun?
Ja, wir sind für die Fiskal- und Haushaltspolitik in unserem Land zuständig. Und was wir tun können, ist, die nachhaltigen Wachstumskräfte in unserem Land entschieden zu stärken. Da macht sich die Ampel auf den Weg, weil wenn unsere Wirtschaft gut läuft, dann hat das natürlich Effekte auch für unsere europäischen Nachbarn, mit denen wir so eng verflochten sind. Insofern ist gute Politik für unser Land auch gute Politik für Europa. Und wir müssen Europa immer mitdenken. Am Ende ist unser Wohlstand hier interdependent vom europäischen Wohlstand. Und dafür arbeiten wir in der Ampel im Deutschen Bundestag.
Und mitdenkt auch Emmanuel Macron, der französische Staatspräsident, der jetzt ganz klar gesagt hat, er möchte die Maastrichter Euro-Kriterien des Euro aufweichen und mehr Schulden machen. Wird die Ampel, Herr Schäfer, einer Aufweichung der Stabilitätskriterien zustimmen?
Die Ampel und die Bundesregierung werden gemeinsam mit Frankreich da sicherlich auch Debatten zu führen haben. Also der blinde Staatskonsum, da bin ich ja durchaus mit Herrn Schäffler und Herrn Buri auf einer Linie, der hilft nicht weiter und der hilft auch in Frankreich nicht weiter. Also wir müssen auch natürlich darauf pochen, dass auch dort die Systeme der sozialen Sicherung entsprechend demografiefest gemacht werden. Und da hilft es nichts, nur die Schuldenmöglichkeiten auszuweiten. Aber das wird immer in einem europäischen Dialog stattfinden und nicht nationalstaatlich allein.
Herr Schäfer, ich habe jetzt von Ihnen kein klares Nein gehört auf die Frage, wird die Ampel eine Aufweichung der Stabilitätskriterien mitmachen? Wieso nicht?
weil wir uns europäisch abstimmen, weil wir nicht wie früher Volker Kauder der Meinung sind, dass Deutsch die Sprache ist, die in Europa gesprochen wird. Ich habe erwähnt, wie eng die wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen uns und unseren europäischen Nachbarstaaten sind. Insofern hilft es immer, wenn wir uns europäisch abstimmen und diese Fragen in Brüssel entsprechend diskutieren.
Herr Schäffler, es gibt Verträge. Stehen die zur Disposition?
Nein, aber was wir brauchen, ist eine genauere Präzisierung der europäischen Schuldenregeln. Es gibt ja so viele Ausnahmen und sie werden auch nie sanktioniert. Und das muss präzisiert werden. Die Koalition hat ja im Koalitionsvertrag nicht geschrieben, dass wir die europäische Schuldenregelung verändern wollen. Ganz im Gegenteil, wir haben uns zur Schuldenregelung auf europäischer Ebene bekannt. Und ich glaube, es gibt auch auf europäischer Ebene keine Mehrheit, oder es braucht nicht mal eine Mehrheit. Also es gibt keinen Veränderungs keine Veränderungsmehrheit für eine Veränderung der europäischen Schuldenregeln. Dafür gibt es viel zu viele, die das nicht wollen. Die Finnen, die Niederländer und andere wollen das gar nicht.
Die sparsamen,
das finde ich gut.
Die sogenannten sparsamen Vier, zu denen ja zuletzt Deutschland nicht mehr dazugehörte. Herr Preis ruft uns an aus Saarbrücken. Guten Morgen, Herr Preis.
Guten Morgen.
Bitteschön.
Ja, also ich habe mich damit selbst bisschen beschäftigt und ich wollte mal das ganze Thema grüne Inflation noch ansprechen. Also wir sind ja schon aktuell an einem Punkt durch die steigenden Energiepreise, dass man ja schon von einer Art grüne Inflation auch schon sprechen kann. Und da hat ja unter anderem die Christine Lagarde begründet ja das riesen Klimaschutzpaket der EZB. Das glaube ich soll kommen bis Ende 2030, sollen da schon mächtig viele Maßnahmen durchgeführt werden. Und die begründet es ja mit einem Marktversagen in Sachen Klimaschutz. Und wenn man jetzt sich dann überlegt, dass Preisstabilität das oberste Ziel der EZB sein muss und aktuell auch noch ist, frage ich mich natürlich, inwiefern das auch eine Gefahr birgt, wenn die EZB anfängt, in den Klimaschutz einzugreifen. Wie schnell kann dann argumentiert werden, da gibt es auch ein Marktversagen, da können wir jetzt auch mal eingreifen. Und inwiefern sehen da die anwesenden Politiker auch eine Gefahr darin, dass die EZB sich anfängt, von politischen Dingen zu leiten, auch wenn natürlich der Klimaschutz extrem wichtig ist. Also es ist klar, dass der gemacht werden muss, aber ich frage mich halt, inwiefern das zusammenpasst mit der Preisstabilität und auch vor dem Hintergrund, dass meines Wissens nach der Jens Weidmann, der Chef unserer Zentralbank, auch das ganze Thema schon relativ kritisch sieht.
Ja, beginnen wir mit der Frage grüne EZB. Herr Buri, Ihre Antwort.
Ich glaube, das ist Aufgabe das sagt ja auch das Mandat. Klar, das Politikziel der EZB ist Preisstabilität. Und ich sehe es sehr kritisch und auch mit Sorge, wenn die EZB sich zusätzliche Zielsetzungen da auferlegt, weil das im Zweifel alles dazu führen kann, das Preisstabilitätsziel am Ende zu verwässern. Und als Ökonom habe ich im Studium mal relativ am Anfang gelernt, ein Politikziel, ein Instrument. Und wenn wir jetzt mit dem Instrument oder dem Instrumentenkasten der Geldpolitik versuchen, immer mehr Politikziele zu erfüllen, dann birgt es immer die Gefahr, das Ziel der Preisstabilität zu verwässern. Und deswegen muss da, glaube ich, die Aufgabenteilung klar sein. Klimaschutz ist Aufgabe der Fiskalpolitik. Da müssen wir auch mehr tun. Aber auf der anderen Seite halt eben dann klar nicht Ziel der Geldpolitik und nicht Aufgabe der Geldpolitik.
Herr Schäfer, wie gefährlich ist eine grüne EZB?
Ich bin da beim Kollegen Buri. Zentraler Akteur bei der Klimapolitik muss die Fiskalpolitik sein. Müssen wir als Nationalstaaten sein, muss die Europäische Union sein. Aber die Transformation ist natürlich eine gigantische Aufgabe und wir brauchen dafür auch die Finanzmärkte. Wir sehen da aber in den letzten Jahren ohnehin einen sehr starken Investitionstrend auch hin zur grünen Wirtschaft. Insofern ist mir da nicht bang, aber ich würde auch da an der Stelle die Aufgabe der EZB nach wie vor bei der Preisstabilität sehen und das an der richtigen Stelle dann den Klimaschutz verorten.
Herr Preis, ist Ihre Frage beantwortet?
Ja, aber inwiefern kann dann die deutsche Politik darauf Einfluss nehmen oder sollte unsere neue Bundesregierung darauf Einfluss nehmen? Das frage ich mich noch. Also wie kann man das, weil ich habe ja das auch so verstanden, dass die dranwesenden Politiker schon auch meiner Meinung sind, dass das eine Gefahr birgen kann. Aber inwiefern will man das verhindern oder kann man darauf zugehen auch?
Frage an Herrn Schäffler. Die FDP stellt den Bundesfinanzminister.
Naja, man muss aufpassen, dass in der Regulatorik, zum Beispiel bei Finanzprodukten, man das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet und Klumpenrisiken schafft. Ja, wenn jetzt
also das habe ich jetzt nicht verstanden, Entschuldigung. Die Regulatorik bei Finanzprodukten und Klumpenrisiken. Ja.
Genau, wenn die Finanzaufsicht, die EZB, die Bundesbank, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Produktanbieter zwingt, in bestimmte Bereiche zu investieren aus Nachhaltigkeitsgründen, ja, dann entstehen oder daraus können Klumpenrisiken entstehen, die eine neue Finanzkrise auslösen. Und die Gefahr besteht tatsächlich. Also die EZB überlegt da ihre Anleihen nachhaltig zu investieren, also in bestimmte Arten nur noch zu investieren. Und die BaFin versucht mit ihrer Regulatorik Banken zu zwingen, in gewisse Bereiche zu investieren. Und das, meine ich, ist eine falsche Tendenz, weil das dazu führt, dass ganz neue Risiken für unser Finanzsystem entstehen können. Mhm.
Herr Schäfer, Angela Merkel hat sich gemeinsamen Schulden in der Europäischen Union bisher immer oder hatte sich immer widersetzt. Dem Corona-Notprogramm hatte sie als einmalige Ausnahme zugestimmt. Frage: Wird es künftig gemeinsame europäische Schulden geben?
Ja, wir haben die ja jetzt, die gemeinsamen europäischen Schulden. Und das war auch in der Pandemie-Reaktion auf alle Fälle die richtige Entscheidung.
Genau, die Frage ist, war das eine Ausnahme oder wird das zur Regel?
Wir müssen uns da ja in Europa einig sein, dass solche Dinge passieren können. Und Sie haben die frugalen Vier, die sparsamen Vier angesprochen. Ich sehe nicht, dass es in nächster Zeit dafür die politischen Rahmenbedingungen gibt. Ich halte es aber dennoch für richtig und könnte mir auch vorstellen, dass wir dieses Programm nochmal vergrößern und verstärken, solange gewährleistet ist, dass diese Mittel, die dann da aufgenommen werden, in die nachhaltige Modernisierung Europas fließen.
Herr Buri, gemeinsame europäische Schulden?
Naja, es lohnt sich ja dann oft, die Details sich anzuschauen. Und das, was im Aufbaufonds gemacht wurde, sind ja explizit keine gesamtschuldnerischen Schulden, also keine gesamtschuldnerische Haftung gewesen, in dem Sinne, dass die einzelnen Mitgliedstaaten Haftwerk gemacht werden könnten, sondern alleinig die Europäische Kommission. Das ist schon nochmal eine wichtige Unterscheidung im Aufbau des Aufbaufonds. Ich glaube, wir müssen bei diesem Instrument sehr, sehr vorsichtig sein, weil wir im Zweifel immer in ein Risiko von Moral Hazard reinlaufen, also in ein Risiko, dass dann eben nach einem solchen Abschluss die Disziplin in manchen Staaten nachlassen könnte. Und ich glaube, wir müssen auch aufpassen, die Flüge fort sind angesprochen worden, dass wir auch nicht zusätzliche Fliehkräfte in der Europäischen Union schaffen, zusätzlich zu denen, die da auch auf der politischen Ebene ohnehin schon da sind.
Aus Heidelberg ruft uns Herr Bühler an. Bitte schön, guten Morgen, ja, Herr Bühler.
Schönen guten Morgen. Ich hoffe auch, dass ich eine Antwort kriege oder noch ein Gegenargument liefern kann. Also, diese Finanzpolitik der jetzigen Bundesregierung und der davor ist eine einzige Katastrophe und ein Totalschaden. Mich würde interessieren, was Herr Buschmann gelernt hat, was ihn als Finanzminister qualifiziert. Das ist das Erste.
Moment, Herr Buschmann ist, glaube ich, nicht Finanzminister. Herr Lindner ist der Finanzminister.
Entschuldigung, der Herr Lindner, ganz ehrlich, Entschuldigung.
Macht
der Herr Lindner,
nix.
Genau, Entschuldigung. Ist der FDP, bleibt am Hause. Und seit der Goldstandard nicht mehr gilt, wo man Geld drucken kann in Höhe von Goldstandard, ja, seit der abgeschafft worden ist, geht dieses Finanzsystem immer mehr den Bach runter. Man sitzt in den USA mit der Gelddruckerei. Hier in Deutschland und in Europa wird im Dreischichtsystem Geld gedruckt ohne Gegenwert. Das erhöht zweifellos die Inflation. Und wenn man sich mal auf die Werte besinnen würde, die unser Land ausmacht, ja, und sich auf die Stärken dieses Landes konzentrieren würde, in die Wirtschaft und so weiter und nicht immer nur nachhaltig, sondern wir müssen mal gucken, dass wir wieder vorwärts kommen, dann könnte man es ein bisschen lösen. Es bringt nichts, wenn wir der ganzen Welt helfen, unser Geld verschleudern, Geld drucken und dann im eigenen Land wir überverschuldet sind. Der deutsche Staat de facto nachweislich nach dem Bundesrechnungshof pleite ist, ja, das kann man alles nachlesen und den Menschen draußen wird eine schöne Welle gemacht und zur Gemeinschaftsverschuldung Europa, die findet bereits statt, ganz klar. Man hat es in einigen Ländern gesehen, man sieht es mit Griechenland, mit Portugal, mit Irland, diese Gemeinschaftung der Schulden ist ja schon da und jetzt zum Schluss, jetzt kommt die Krönung, das wird alles unter dem Deckmantel Corona gemacht und das ist nicht richtig und ich wäre sehr gerne Gast in Ihrer Sendung, damit ich mal die Fakten präsentieren kann. Ich würde mich echt freuen, dass man auch mal kritische, wirklich kritische Menschen in die Sendung setzt und dann vielleicht widerlegt, was derjenige sagt, aber wenn nicht, muss man sich über die Lösung unterhalten. Wir brauchen Lösungen, wir brauchen kein Verschieben der Schulden. Ja?
Herr Schäffler, dazu bitte.
Ja, also zum Finanzminister. Das wird die Zeit zeigen. Ich glaube, Christian Lindner wird ein guter Finanzminister. Aber ich möchte noch was zu dieser gemeinsamen Verschuldung in Europa sagen. Das halte ich für eine der ganz großen Gefahren. Ein Vorredner hat das vorhin gesagt. Wenn in Italien die Renten höher sind als in Deutschland, dann ist das eine souveräne Entscheidung der Italiener. Die Frage ist nur, soll es mittelbar dann diese Risiken, die das verursacht, vom europäischen Steuerzahler oder vom deutschen Steuerzahler bezahlt werden? Und das, glaube ich, ist falsch. Und es darf auch nicht immer alles mit Geld zugeschüttet werden. Wenn Sie sehen, der Wiederaufbaufonds, der auf europäischer Ebene Milliarden verteilt, der scheitert in Italien beispielsweise daran, dass in Sizilien nicht genügend Beamte da sind, um diese Gelder zu verwalten und auszukehren. Also das ist nicht nur eine Geldfrage.
Sagt jetzt Herr Bühler, Sie wollten nochmal. Ja, bitte, eine Frage noch.
Eine Frage noch. Und jetzt geht es genau darum. Also die Länder müssen diese Dinge sowieso separat halten. Aber jetzt höre ich europäische Stabilitätsfonds und so weiter, ja, europäische Währungsfonds und was dazu gehört. Wo kommt denn das ganze Geld her? Das ganze Geld ist gedruckt. Das ist de facto nicht vorhanden. Es besteht kein wirtschaftlicher Gegenwert zu den Geldern, die gedruckt und ausgegeben werden. Und das ist unser Problem. Und wenn Sie nicht damit aufhören, das weiter so fortzuführen, werden wir hier eine ganz schöne, richtige Krise bekommen und das deutet alles dann natürlich auf digitale Währung, Kryptowährung, digitale Euro und so weiter hin, damit der Mensch das Bargeld nicht mehr richtig spüren und fühlen kann. Mhm. Bargeldverbot ist ja beschlossen zu 2025.
Herr Schäffler, stehen wir vor einer Krise?
Naja, auch das Bargeld, will ich den Redner vielleicht sagen, auch das Bargeld stammt aus dem Nichts. Auch dafür gibt es keinen materiellen Gegenwert. Also insofern will ich ihn da ein bisschen korrigieren. Das grundsätzliche Problem unseres Währungssystems, dass Geld aus dem Nichts produziert wird, kann auch die aktuelle Bundesregierung nicht lösen. Das ist letztendlich die Ursache der Überschuldung von Staaten und Banken, die wir zurzeit weltweit erleben.
Ich glaube, Herr Schäfer hatte sich nur gemeldet.
Ja, ich wollte dem Hörer doch auch nochmal deutlich widersprechen. Wir sind nicht überschuldet. Wir sind im Vergleich zur Finanzkrise sogar in einer Situation, die trotz der hohen Corona-Hilfen, die der Staat und auch Bund und Länder in den letzten Jahren zur Verfügung gestellt haben, sind wir im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung deutlich unter dem, wo wir am Ende der großen Maßnahmen in der Finanzkrise lagen. Das heißt, die letzten 10 Jahre haben auch gezeigt, dass wir durchaus aus so einer Situation uns wieder herausentwickeln können, wenn die Wirtschaft nachhaltig und solide wächst.
Aber nur mit Nullzinsen, das war jetzt das Schlusswort unserer Sendung Kontrovers. Wir müssen hier leider abschließen. Kontrovers mit Christoph Heinemann. Ich danke unseren Hörerinnen und Hörern und ich danke den Gesprächspartnern, den Haushalts- und Finanzpolitikern und Bundestagsabgeordneten Frank Schäffler, FDP, Sebastian Schäfer, Bündnis 90 Die Grünen, Yannick Buri von der CDU und ich wünsche Ihnen allen schöne Feiertage.